Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zu dieser frühen Stunde Zeit finden zu unserem Politfrühstück. Ganz besonders begrüße ich unseren heutigen Gast, Frau Kellermann, herzlich willkommen in unserer Runde. Das Thema heute ist natürlich, da wir jemanden haben von den Grünen, so will ich es mal sagen, sicherlich stark geprägt von unseren Nachhaltigkeitsbemühungen, von der Energiewende, von den Fragen der Verkehrsmobilität. Es sind ja viele Dinge, die im Moment unsere politische Landschaft in ihren Diskussionen befruchten. Was uns als Wirtschaft, und das möchte ich Ihnen als Botschaft auch gleich zu Beginn sagen, natürlich bei dieser ganzen Situation große Schwierigkeiten macht, ist die Unsicherheit, mit der die Verbraucher und auch die Investoren zurzeit unterwegs sind, weil die unterschiedlichen Töne, die man hört an verschiedenen Punkten, sind so, dass es für unsere konjunkturelle Entwicklung im Moment durchaus ein Hemmschuh ist. Und wir wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland insgesamt sich ja auch innerhalb der übrigen Industriestaaten nicht an der vordersten Stelle hinsichtlich des Wirtschaftswachstums bewegt. Aber auch unser Landkreis, unsere Region ist natürlich durch die Windkraft, durch die Trassen, die durch unsere Region geschlagen werden oder gegraben werden, so will ich mal sagen, natürlich auch ganz konkret berührt, nicht nur in abstrakter Weise. Das Thema der Strecken, der Deutschen Bahn im Auetal ist ein Thema. Natürlich ist Verkehrsinfrastruktur für uns sowieso eine Frage. Also ein bunter Strauß. Und unter diesem Aspekt möchte ich Ihnen dann die Möglichkeit geben, vielleicht einige Worte zu diesem ganzen Panorama sagen und dann im Rahmen einer Diskussion, einer hoffentlich lebhaften Diskussion, zu den einzelnen Punkten Stellung zu nehmen. Ganz herzlichen Dank und dann beginnen wir.
Auch an dieser Stelle von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Anton Posnack-Sommer, ich bin Chefredakteur des Senders Radio Aktiv. Ich darf das Ganze hier, diesen Politik- oder dieses Format Politikfrühstück hier moderieren. Ja, zu Frau Kellermann. An der Stelle möchte ich das auch nochmal ganz kurz vorstellen oder auch noch klarstellen. Wir beide kennen uns tatsächlich schon von unserer langjährigen Arbeit. Irgendwann hat sich tatsächlich mal ein Du herausgebildet. Deswegen, bevor wir jetzt hier anfangen, irgendwas zu stelzen, nur damit Sie Bescheid wissen, wir beide sind tatsächlich per Du in diesem Kontext. Nochmal ein paar einleitende Worte zu dir, Britta. Du bist ja viele Jahre hier schon kommunalpolitisch auch aktiv gewesen, in mehreren Funktionen im Gemeinderat in Salzhemmdorf oder im Kreistag. Bist seit 2022 die heimische Landtagsabgeordnete hier in Niedersachsen. Und ja, wir sind hier wahnsinnig gespannt, was du alles so zu erzählen hast und zu berichten hast. Und dieses Politikfrühstück, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, dient ja auch nicht übereinander zu reden, sondern auch mal miteinander zu reden und vielleicht den einen oder anderen Punkt nochmal stärker vertiefend zu besprechen. Wir werden jetzt hier ich habe ein paar Fragen vorbereitet für den ganzen Diskussionsbereich, so ist es richtig. Im Laufe des Gesprächs werden sich vielleicht bei Ihnen auch ein paar Fragen bilden. Bitte melden Sie sich, haben Sie keine Angst. Das Ganze dient wirklich dazu, dass wir hier in einem Dialog miteinander arbeiten. Falls das eine oder andere noch da sein sollte, einfach kurz die Hand melden. Ich habe das dann hinterher im Blick und wir werden dann auch dementsprechend auch Ihre Fragen nochmal berücksichtigen. Das Ganze ist auf eine Stunde ungefähr ausgelegt. Danach gibt es nochmal die Möglichkeit, das ein oder andere Gespräch. Frau Kellermann muss dann um 10.30 Uhr ungefähr dann halt auch wieder los. War das so richtig? Genau. Von daher so, dass Sie dann halt Ihren Zeitplan dementsprechend anpassen können. Und dann würde ich dann auch gleich mal vorschlagen, Britta, ja, deine Partei steht ja für das Thema ökologische Transformation, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Wir alle wissen aber auch, das Ganze ist mit großen Herausforderungen verbunden. Vielleicht mal so ein bisschen generell die Frage gestellt, wie stellt sich deine Partei das eigentlich vor? Was müssen eigentlich die Unternehmerinnen und Unternehmer dafür leisten?
Die sozial-ökologische Transformation ist ein Prozess, den wir ja nicht nur in Deutschland vollziehen wollen, sondern das ist eine Vereinbarung, die wir europaweit und auch international mit den Staaten der internationalen Staatengemeinschaft geschlossen haben, weil sie notwendig geworden ist, weil wir einen Klimawandel haben, der uns in die Situation gebracht hat, diese sozial-ökologische Transformation jetzt vollziehen zu müssen. Und aus unserer Sicht die Energie, also eine Energie zur Verfügung zu stellen, ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen und auch günstige Energie zur Verfügung zu stellen. Und die Herausforderung aus meiner Sicht besteht darin, dass wir wirklich ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung stellen, denn wir müssen weg aus einem fossilen Energiesystem, in dem wir uns im Moment immer noch befinden, und müssen hin zu einer auch aus der Atomenergie auszusteigen. Ich halte das persönlich für den richtigen Weg, weil Atomenergie die teuerste Energie ist, die uns zur Verfügung steht, während die erneuerbaren Energien eben die günstigste Energie sind, wenn wir es denn dann geschafft haben, sie ausreichend auf den Weg zu bringen. Was ich im Moment sehe in Deutschland, ist schon noch eine große Verunsicherung. Das ist ja auch etwas, was hier schon angesprochen wurde, dass eigentlich mehr Planungssicherheit sich gewünscht wird. Ich sag mal so, also wir würden uns da auch mehr Planungssicherheit wünschen, erleben aber ja, und das erleben Sie ja auch, also wir haben halt schwierige politische Zeiten einfach auch, müssen uns mit 3 Koalitionspartnern auch auf Bundesebene zusammenschließen, um eine Regierung bilden zu können. Und das ist nicht immer einfach. Und da sind auch 3 Koalitionspartner zueinander gekommen, die mit sehr unterschiedlichen Ansätzen unterwegs sind und unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie der Weg zu dieser sozial-ökologischen Transformation ist. Ja, und ich glaube, dass das etwas ist, was Ihnen zum Teil auch zu schaffen macht. Ich habe gelesen auch den Zeitungsartikel, den Sie, der veröffentlicht wurde nach Ihrer Jahreshauptversammlung, wo zum Beispiel das Beispiel Stiebel-Eltron hervorgehoben wurde, ne? Also wo wir uns natürlich auch mit befasst haben, wo auch unser Umweltminister und natürlich auch unser Wirtschaftsminister, ich bin mit dem Ministerpräsidenten auch mal bei Stiebel-Eltron gewesen, unterwegs ist. Stiebel-Eltron ist aufgrund der Streitigkeiten, sage ich jetzt mal, also in der Regierungskoalition zum Gebäudeenergiegesetz in eine schwierige Situation gekommen. Das haben die uns schon letztes Jahr im Sommer, als die Diskussionen voll im Gange waren, als ich mit dem Ministerpräsidenten dort vor Ort war, gesagt, also dass diese Diskussionen darum sie eigentlich in eine schwierige Situation gebracht haben, weil das dazu geführt hat, also diese Verunsicherung, die dann auf einmal auch bei den Heizungsbauern kam zusammen mit einer Situation, als Stiebel-Eltron sich eigentlich gerade auf dem Weg machte und viel neues Personal eingestellt hat, um eben den Wärmepumpenbau voranzutreiben. Und auf einmal wurden die Aufträge ja nicht storniert, aber zumindest erst einmal auf Eis gelegt, bis dann klar ist, in welche Richtung soll das Gebäudeenergiegesetz überhaupt gehen. Und das ist natürlich eine Verunsicherung, die immer und immer wieder passiert im Moment, ne? Dass Gesetze auf den Weg gebracht werden, dann hat man erst einmal einen Impuls, dass man in eine bestimmte Richtung gehen will, stellt sich darauf ein, und wenn dann das nicht auch schnell gemacht wird, dann passiert natürlich das, was jetzt gerade mit Stiebel-Eltron passiert ist, dass die jetzt erst einmal in Kurzarbeit gehen müssen, wobei sie uns auch bei dem Besuch des Umweltministers vor einigen Wochen gesagt haben, dass sie da sehr optimistisch sind, dass sich das wieder in eine gute Richtung entwickeln wird. Aber ich glaube, das ist das Problem, also dass sehr viel auch zerredet wird und immer wieder diese Schleifen genommen werden und der einmal eingeschlagene Weg nicht wirklich verfolgt wird. Und das macht aus meiner Sicht die Planungsunsicherheit.
Du hast es eben gerade angesprochen, das Thema Sicherheit. Also ich habe heute die aktuellsten Umfragen zum Konjunkturbericht und auch Unternehmensumfragen bei uns im Radiosender dazu gehört. Ja, man ist sehr froh, dass dann am Ende das Thema Inflation jetzt so allmählich dann halt rückläufig wird, aber die Unsicherheit ist nach wie vor da. Die Unternehmerinnen und Unternehmer wissen überhaupt nicht, wo sollen sie ihr Geld hinein investieren. Vielleicht mal an dieser Stelle die Frage gestellt, wie möchte man das Thema Unsicherheit denn vielleicht mal anpacken? Ein Ansatz wäre ja, wenn vielleicht die Regierungsparteien nicht ständig im Streit sind, denn die haben ja durchaus auch genauso gut dann am Ende die Aufgabe, ja das irgendwie bei der Opposition irgendwie durchzusetzen. Von daher, was könnte ein Weg am Ende sein, um gerade das Thema Unsicherheit und wieder ja diesen Weckruf, dieses Thema mutig sein, wieder hier bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu implementieren?
Also ich glaube, das kann eine Regierungspartei nicht alleine oder das können Regierungsparteien nicht alleine. Das ist auch eine Stimmung, die in der Gesellschaft herrscht, wo wir uns alle gemeinsam überlegen müssen, dieses Land nicht zu zerreden. Ja, also wo ich glaube, dass, also wir, gestern zum Beispiel war die Eröffnung der Hannover Messe, ne? Und da gehen ja so viele Impulse aus. Es gibt also auch in Richtung erneuerbare Energien, in Richtung Wasserstoffproduktion. Da ist ja eigentlich ganz viel Unternehmergeist da. Und das ist auch die deutsche Industrie, die sich da präsentiert und etwas vorantreiben will. Und eigentlich glaube ich, dass wir stolz auf das sein können, also was unser Land erreicht hat, wie die Industrie sich auf den Weg macht. Und diese Prozesse, die muss man natürlich unterstützen. Also das Problem aus meiner Sicht ist, dass gerade sehr, sehr viel zerredet wird, dass das auch zu politischem Handeln zum Teil führt, das kontraproduktiv ist, dass zum Teil auch Stimmungen aufgegriffen werden, vermeintliche Stimmungen in der Bevölkerung aufgegriffen werden, die nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung, sage ich jetzt mal, entsprechen. Ne? Also wir unterhalten uns sehr viel darüber, was alles nicht funktioniert in diesem Land und im Grunde genommen können wir doch sehen, dass eine ganze Menge funktioniert.
Wie stellst du dir denn oder wie stellt sich deine Partei dann am Ende auch vielleicht eine starke niedersächsische Wirtschaft oder auch eine, wenn wir jetzt lokal bleiben wollen, eine Wirtschaft im Weserbergland vor? Mit welchen Rahmenbedingungen wollt ihr neue Impulse setzen, damit es der Wirtschaft weiterhin auch gut geht?
Also ich habe das ja eingangs gesagt, Dreh- und Angelpunkt ist die Energie. Und wir haben in Niedersachsen im letzten Plenum ein Wind-, PV- und Beteiligungsgesetz verabschiedet, von dem wir uns erhoffen, dass das nochmal ganz, ganz starke Impulse geben wird für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Niedersachsen. Und wenn ich jetzt weiß, also dass erneuerbare Energien die günstigste Energieform sind, dann erhoffe ich mir dadurch natürlich, dass wir in Niedersachsen Vorreiterland werden für die Energiewende, dass wir dadurch auch Wachstumsimpulse in das Land geben können und ja, natürlich ist das der Dreh- und Angelpunkt. Wir werden aber insgesamt, glaube ich, auch klimaneutraler werden müssen in der Wirtschaft. Also das bedeutet, also es hat natürlich auch für die Landwirtschaft zum Beispiel Folgen. Das hat aber auch, jetzt sitzt Herr Klocke hier von den Champignon-Anbauern und das hat auch also Folgen zum Beispiel für also das, was unsere Moore angeht, ne, wir müssen unsere Moore wieder vernässen, das sind Impulse, also wo ich denke, da wird sich was verändern und auf der anderen Seite wird vielleicht dann etwas Gutes entstehen. Also das ist das, was wir im Grunde genommen befördern wollen. Ne? Also da gibt es die Möglichkeiten ja auch über Paludikulturen dann in den Mooren zu arbeiten. Also im Grunde genommen sprechen wir über Veränderungen und Innovationen, die ganz viel damit zu tun haben, dass wir wegkommen von den fossilen Energien, dass wir die Wirtschaft CO2-neutral aufstellen und dass wir hier eine Industrie schaffen und aufbauen, die nicht nur von erneuerbaren Energien profitiert, sondern die auch selber herstellt und für die erneuerbaren Energien wirtschaftet.
Ja, das ist ja vielleicht der Gesamtblick, den du da durchaus gebracht hast, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ein Unternehmer oder und Unternehmerin hat ja vielleicht jetzt erstmal nicht so unbedingt den Bezug zum Moor und hat auch einen ganz anderen Bedarf. Also die Frage ist ja hier an dieser Stelle vielleicht mal zu klären, was erwartet ihr konkret von der Wirtschaft, was muss sie dafür leisten und was darf die Wirtschaft am Ende aber auch von Politik erwarten, was sie dafür dann am Ende bringt und dazu beiträgt.
Naja, ob ich mit dem Moor zu tun habe oder nicht, hängt ja davon ab, in welchem Wirtschaftszweig ich nun gerade arbeite. Wenn ich jetzt mir die Industrie überlege, dann erwarte ich, dass die Industrie defossilisiert, dass sie erneuerbar wird, dass sie CO2-neutral wird. Und ich denke, dass die Industrie dafür eine ganze Menge von uns erwarten kann und wir auch eine ganze Menge schon liefern. Also wenn ich zum Beispiel gucke in Richtung Salzgitterstahl, dann fließen da Milliarden in die Defossilisierung der Prozesse. Und das ist eine Grundlagenindustrie, von der wir alle profitieren und die auch in die ganze Welt exportiert, also wo auch eine Menge Wertschöpfung passiert. Und in Richtung Stiebel-Eltron ist es eigentlich das Gleiche. Also auch da investiert das Land Niedersachsen, investiert der Bund gemeinsam, um dort einen neuen Wirtschaftszweig aufzubauen. Also das passiert an vielen Stellen. Und insofern, ja, also weiß ich jetzt nicht, wie ich die Erwartung noch anders formulieren soll.
Ich sehe gerade, Herr Mayer hat eine Frage. Gerne.
Ja, Frau Kellermann, mir brennt es förmlich unter den Nägeln, einfach eine Botschaft an Sie zu richten. Und zwar, ich glaube, vieles dessen, was in der Ideologie und auch in der Idee verankert ist, die Zukunft lebenswerter zu machen mit weniger Risiko, mit grüner Energie, da sind viele ganz positive Ansätze. Ich glaube, mein Hauptkritikpunkt ist der, dass einfach die Politik, damit meine ich nicht speziell die Grünen, sondern im Endeffekt schon auch die Regierungskoalition, nicht versteht, dass ich eine bestimmte Richtung, in die ich einfach die Gesellschaft bringen möchte, vorbereiten muss. Ich kann nicht einfach eine Ideologie mit der Brechstange durchsetzen, versuchen, ob euch das interessiert oder nicht, ist mir egal, das ist das, was ich gerne hätte, sondern ich muss einfach das Ganze planen und vorbereiten. Damit meine ich, der Atomausstieg ist richtig, aber er war viel zu früh. Das heißt, hätte man eine längere Übergangszeit geschaffen, auch vielleicht den Beschluss, den es schon gab, der ja nicht aus Ihrer Regierungsecke stammt, sondern schon in der vorherigen Legislaturperiode eben verabschiedet wurde, den hätte man aus meiner Sicht auch kassieren können, hätte eine längere Übergangszeit geschaffen und hätte somit viel, viel Kritik und auch Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, nicht gehabt. Das Gleiche gilt für die regenerativen Energien. Ich bin sicher, dass die Stromnetze bei weitem nicht ausreichen werden, um die Elektromobilität zu erreichen, die sie sich wünschen, insbesondere im Lkw-Verkehr. Das endet in einer Katastrophe. Wenn sie weiter an der Ideologie festhalten, wird in dem Punkt, nur alleine in dem Punkt der Logistik, diese Republik schlichtweg zugrunde gehen, weil wir werden nicht in der Lage sein, mit den LKWs elektrifiziert durch die Gegend zu fahren ab 2030, wie Sie sich das vielleicht wünschen. Das heißt, die Richtung ist für mich okay, damit kann ich leben. Aber der Weg, wie Sie das angehen, ist schlichtweg einfach naiv. Das ist einfach, ich habe hier eine Idee, die will ich durchsetzen und wie die anderen mitkommen, das ist mir völlig egal. Wenn Sie diesen Weg finden würden, dann würden Sie so viel mehr Sympathisanten für diesen Weg finden. Und ich finde es unvorstellbar, mit welcher Naivität man da vorangeht. Ich könnte Ihnen noch 10 andere Beispiele nennen. Am Ende gehört natürlich auch eine internationale Wettbewerbsfähigkeit dazu. Das ist noch ein ganz anderer Punkt. Aber nur alleine national ist der Weg, den Sie beschreiten, voranzulaufen und zu sagen, wie die anderen hinterherkommen, das ist egal, ob die Stromnetze ausreichen, ist uns egal. Wir wollen das aber 2030, halte ich für sehr gefährlich.
Ich höre ja hier gerade tatsächlich auch einen Schritt oder eine Äußerung wie das Thema Überforderung heraus, aber auch natürlich Unsicherheit. Vielleicht hast du jetzt nochmal Gelegenheit, dazu erstmal zu antworten, Britta. Bitteschön.
Ja, also das Thema Atomausstieg ist angesprochen worden. Warum man das jetzt nicht verlängert hat oder langsamer ausgestiegen ist aus der Atomenergie. Also der Beschluss für den Ausstieg aus der Atomenergie ist ursprünglich von 2002. Man kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass der Atomausstieg von heute auf morgen gekommen wäre. Es hatten alle Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Wir haben 2011 ist nochmal quasi der Atomausstieg verändert worden, also das Gesetz nochmal angepasst worden und die Ausstiegsszenarien nochmal ein bisschen verändert worden, also was dazu geführt hat, dass zum Beispiel Grunen nicht 2017, sondern 2022 dann erst vom Netz gegangen ist, war ja eins von den Atomkraftwerken, die dann noch bis 15. März gelaufen sind, statt schon am 31. Nee, das stimmt ja gar nicht. Bis 31.12.2021 war Krone dann vom Netz runter, genau. Genau, also das ist lange vorbereitet gewesen und es kann niemand sagen, also dass man da nicht sich drauf vorbereiten konnte. Wir haben dieses Jahr weitere Kohlekraftwerke vom Netz genommen und wir haben so viele erneuerbare Energien gerade im Netz wie nie zuvor. Und wir haben keine Mangellage, also was Strom angeht, sondern im Gegenteil, wir haben einen weiteren Zubau an erneuerbaren Energien und das ist ja genau das, was wir wollen. Ich verstehe die Argumentation, also wenn es jetzt um den Netzausbau geht, den werden wir brauchen und den forcieren wir auch, ne? Das ist ja auch eingangs schon von Anton angesprochen worden. Oder war es Herr Mehfuß? Ich weiß gar nicht, wer von Ihnen beiden darauf hingewiesen hat, dass die Netze hier auch durch unseren Landkreis gehen. Amprion ist gerade in allen Kommunen unterwegs und stellt die Pläne vor. Wir haben ja vorher schon über den Südlink gesprochen, wo der erste Spatenstich jetzt auch erfolgt ist. Und wir wollen in Niedersachsen, das gehört zur Energiewende dazu, das gehört dazu, dass wir Energiewendeland Nummer 1 werden wollen. Wir werden Strom, also das machen wir jetzt schon. Wir haben weitaus mehr Strom jetzt schon in Niedersachsen zur Verfügung, als wir tatsächlich in Niedersachsen verbrauchen. Und natürlich geht der Strom dann in die Nachbarländer. Und damit werden wir Vorreiter und damit wird hier in Niedersachsen der Strom günstiger werden. So, aber das ist ein Weg, auf dem wir jetzt bleiben müssen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es zu früh war, aus der Atomenergie auszusteigen. Und ich glaube auch nicht, dass es falsch war, jetzt die Kohlekraftwerke abzuschalten. Sondern wir müssen auf diesem einmal eingeschlagenen Weg bleiben. Und es darf sich halt nicht weiter verzögern, sondern es muss weiter vorangehen. Und deshalb machen wir die Beschleunigungsgesetze. Deshalb machen wir in Niedersachsen das Windenergiebeschleunigungsgesetz und auch PV-Beschleunigungsgesetz. Das läuft ja jetzt alles. Deshalb kann ich Ihnen da nicht, also aus meiner Sicht ist das auch nicht ideologiegetrieben, sondern das ist eine Vereinbarung, die wir europäisch und international getroffen haben, dass wir defossilisieren wollen. Was das Transportwesen angeht, kann ich mir schon vorstellen, dass es da Unsicherheiten gibt, also wie das gehen soll, mit 2030 komplett auf Strom zu gehen oder weg von den fossilen Energien. Das glaube ich auch nicht. Also insofern halte ich uns da auch nicht für naiv. Ich glaube auch nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube aber, dass wir daran arbeiten müssen, so, und dass wir den Ausstieg schaffen müssen, dass die Antriebssysteme effizienter werden müssen. Und ich glaube halt schon, dass wir es schaffen können und müssen. Und wir müssen uns diese Ziele setzen und wir müssen aktiv daran arbeiten, weil wir uns in einer Situation befinden, in der wir global einfach merken, also dass der Klimawandel voranschreitet und ohne einen gewissen Druck wird es niemals funktionieren. Wenn wir den nicht aufbauen, auch gegenüber der Industrie, auch gegenüber den mittelständischen Unternehmen, dann wird das nicht funktionieren. Dann ist der Handlungsdruck einfach nicht da.
Okay, zuerst Herr Hake. Und dann, ich glaube, das Thema Atomkraft bietet sich hier danach gleich nochmal ganz gut an. Herr Hake, bitteschön.
Ja, danke schön. Im Prinzip geht es auch um die Themen, die meine Vorredner eben mit angebracht haben. Und zwar geht es einmal bei uns auch darum, dass ich verantwortlich auch für eine Spedition bin mit 25 Einheiten und wir eben ab letztem Jahr auch geprüft haben, inwieweit wir unsere Flotte teilweise entsprechend umstellen können, um letztendlich auch den Forderungen der Politik und der Gesellschaft gerecht zu werden. Und bei uns bietet sich eben Biomethan an, weil wir letztendlich über die Biogasanlage zumindest auch da gewisse Grundkenntnisse haben. Und damit können wir mit Sicherheit unsere, ich sage mal, Logistik in Deutschland nicht retten, wenn wir in die Richtung gehen. Aber es ist letztes Jahr eben auch so gewesen, dass für Biomethan eben eine Mautbefreiung war, die dann zum Ende dieses Jahres aber aufgehoben worden ist. Also wenn wir dieses Jahr eben dann doch umstellen auf Biomethan, unsere Flotte, dann ist eben die Mautbefreiung schon mal weg. Und wenn man eben die Flotte umstellt, dann ist das eben auch nicht mit einem Jahr getan. Und auch je nachdem, wie es mit der Energiewende und der Politik eben weitergeht, wenn wir in Biomethan-LKWs investieren, dann kann es eben auch durchaus sein, dass wenn wir nach 5 oder 6 Jahren tauschen, so ist unser Rhythmus ungefähr, dass dann auf einmal die Zugmaschine nichts mehr wert ist, weil ich sage mal, sich das Tankstellennetz nicht entsprechend entwickelt hat, nur um einen Punkt zu nennen, oder weil eben nicht genügend Biomethan zur Verfügung steht, weil es in anderen Bereichen teurer bezahlt wird und besser bezahlt wird. Und das sind eben so Punkte. Man denkt da anders drüber nach, wenn man eben dann weiter auch da Planungssicherheit hat und gesagt wird, gut, wenn in dem Bereich eine Vorreiterschaft da ist und man eben Erfahrung sammeln will als Unternehmen, und dann entsprechend erwarten wir eben auch, dass zum Beispiel die Fahrzeuge weiter eine Mautbefreiung, das wäre eben ein Signal aus der Politik gewesen, so als ein Punkt, weil wir eben auch feststellen, das habe ich Ihnen ja im Gespräch vor einiger Zeit auch schon mal mitgeteilt, dass zum Beispiel eben auch die Mauterhöhung, wie sie zum 1. Dezember gekommen ist, aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Inflationstreiber ist, weil es letztendlich auch die Basis oder nachher der Verbraucher am Ende bezahlen muss, wo wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf haben, neben den anderen Kostensteigerungen, den wir haben. Und der nächste Punkt, wir sind eben hier mit unserem Unternehmen Alternative Energien Wiesertal seit 20 Jahren in der Energiewende unterwegs mit einer Biogasanlage, und da stellt sich zurzeit die Diskussion, also die Lage so dar, dass wir wahrscheinlich zum Jahresende unsere Anlage stilllegen werden, weil das Ausschreibungsvolumen für die Anschlussförderung nicht ausreichend ist und auch das Solarpaket, was jetzt ja gerade beschlossen worden ist, da hat es zwar eine kleine Anhebung für das Ausschreibungsvolumen in Zukunft gegeben, aber die wird bei weitem nicht ausreichen, um eben letztendlich diese Kapazität zu erhalten. Es geht gar nicht darum, dass wir den Strom produzieren wollen und müssen, weil Strom haben wir zurzeit genug. Wir kriegen ihn nur vom Norden, nicht nach Süden. Das ist im Moment das Problem. Aber letztendlich die Kapazität zu erhalten, die eben einfach da ist, um bei einer Dunkelflaute letztendlich Strom produzieren zu können, wenn Wind und Sonne eben nicht zur Verfügung steht. Stattdessen setzt die derzeitige Koalition ja auf die Kraftwerkstrategie, wo 10 Gigawatt zusätzlich an Gaskraftwerken erst gebaut werden sollen für 16 Milliarden. Das kann sein, dass das erforderlich ist. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber parallel sorgt man im Moment dafür, dass 6 Gigawatt Biogas, was zurzeit regional vor Ort zur Verfügung steht, wo zum Teil auch Wärmenetze hinterstehen, dass die letztendlich die nächsten 5 Jahre auf der Strecke bleiben und stillgelegt werden. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich denke, das passt hier in die Diskussion mit rein, was Planungssicherheit für den Mittelstand angeht und wo wir im Moment wenig Verständnis haben. Dankeschön.
Ja, ich würde vielleicht erstmal auf das Thema Maut eingehen. Seit 1.12. gibt es eben eine neue Maut. Der Gesetzentwurf war 2022 schon vorgelegt worden. Und ich denke, dass die Verbände sich da ja auch entsprechend eingebracht haben. Was ich da rauslese, ist eine Mehrbelastung der Unternehmen geplant von etwa 13% gegenüber der alten Maut.
Also ich versuche es an Zahlen festzumachen. Wir haben zurzeit 15 eigene Fahrzeuge in der Flotte, haben bisher bezahlt ungefähr 140.000 Euro Maut im Jahr, also ich meine für 15 LKWs. Ja. Und wir zahlen dadurch, dass es zu dieser 83-prozentigen Erhöhung oder 86-prozentigen Erhöhung kam, zukünftig ungefähr 260 bis 270.000 Euro im Jahr nur Maut für ein kleines mittelständisches Fracht- und Logistikunternehmen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese Kosten gab es vor 10, 12 Jahren noch überhaupt gar nicht. Das ist neu hinzugekommen. Und finde ich ehrlich gesagt auf unseren deutschen Straßen, insbesondere auf den Rastplätzen, nicht unbedingt wieder, wo die Lkw-Fahrer stehen müssen und zum Teil keinen Platz finden.
Jetzt haben wir erstmal diese Zahlen eingeordnet und geklärt, bitte.
Okay, das war im ursprünglichen Gesetzesentwurf anders gedacht und auch mit einer geringeren CO2-Bepreisung vorgesehen. Ich denke, das sind auch Auswirkungen also dessen, dass wir auf Bundesebene gerade im Verkehrssektor ja sehr unterschiedlich diskutieren und wir eigentlich, also ich sage jetzt mal von meiner Partei, ist der Plan ein anderer gewesen. Also wir hätten gesagt, okay, wenn wir jetzt im Verkehrssektor die Bahn ausbauen wollen, dann würden wir den Straßenausbau nicht mehr in dem Maße vorantreiben, also wie das die Vorgängerregierungen wollten, sondern wir würden in Sanierung und Brückensanierung vor allem auch, weil das sind die Punkte, an denen es sich am Ende staut und wo sie alle auch Zeit verlieren, was auch für die Wirtschaft nicht besonders gut ist. Da hätten wir unseren Schwerpunkt hingelegt und hätten halt den Straßenausbau in dem Maße nicht mehr vorangetrieben und hätten stattdessen in die Bahn investiert. Jetzt wissen wir alle, dass wir einen anderen Verkehrsminister haben, der auch andere Prioritäten legt. Die Diskussionen darüber sind immer wieder aufgeploppt und jetzt ist natürlich klar, wenn wir den Bahnausbau trotzdem vorantreiben wollen und da werden 50% der Maut hingehen, dann müssen wir das Geld irgendwo anders herbekommen. So. Also wir können es uns ja auch nicht backen, also es muss von irgendwoher kommen. Und ich kann verstehen, dass das für Sie, schwierig ist, aber das ist auch ein Teil der Strategie, die wir vorantreiben müssen. Denn letztendlich, sage ich mal, also wenn wir jetzt den Bahnausbau, den Deutschlandtakt für den Güterverkehr vorantreiben, dann ist das etwas, was auch die Straßen wiederum entlasten wird. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und das wird es auf Dauer auch für die Transportunternehmen, die auf der Straße unterwegs sind, leichter machen.
Vielleicht nochmal zu dem konkreten Punkt, um nicht den Faden zu verlieren. Die Frage war ja, wie kann man ja da vielleicht, wenn ein Unternehmen sich nachhaltig aufstellen will, wie das von Herrn Hake, der sagt, okay, ich setze auf Bioethanol zukünftig, Biomethan, und ich werde dann aber stärker bepreist sogar am Ende. Wie kann man dann am Ende die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das eben halt nicht passiert?
Also ich glaube, dass Herr Hake da eher eine Nische hat mit dem Biomethan und dass das nicht unbedingt eine Lösung für einen Großteil der Transportunternehmen sein kann. Nee, ich sage ja nicht, dass er dafür bestraft wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in den Verhandlungen einfach keine so große Rolle bisher gespielt hat, also wer eben Nischenlösungen findet. Ich glaube, dass wir für solche Nischenlösungen auch ein Ohr haben sollten und dass das vielleicht auch nochmal nachgebessert werden kann, also in zukünftigen Gesetzen. Ich bin keine Bundespolitikerin, ne, aber das ist schade, aber das ist sozusagen nicht die große Antriebswende. Also das ist auch keine, ich glaube, dass Biomethan auch keine Lösung insgesamt für die Transportbranche ist.
Okay, aber vielleicht ist ja hier gerade das Signal herausgegangen, vielleicht kann man das ja vielleicht mal nochmal im Zwiegespräch nochmal ein bisschen vertiefen, wenn man dann feststellt, oh, ein Nischenthema, das man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dann vielleicht nochmal das Thema Biogasanlage. Das ist ja so ein bisschen das, was Herr Hage auch gerade angedeutet hatte. Ich habe mich fürchterlich gewundert und war immer wieder erstaunt, als der Angriffskrieg begann und man ja dann auch vom Thema Gas aus Russland aussteigen wollte, aus durchaus streitbaren, aber auch nachvollziehbaren Gründen, dass dann tatsächlich Landwirte genau in dieser Zeit sagten, paradox, wir reden davon, dass wir eine Versorgung brauchen und einige mussten dann in dieser Zeit sogar ihre Biogasanlagen stilllegen, weil sie gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr, stattdessen setzen wir dann lieber auf Gas aus Katar. Gerade das Thema Biogasanlagen und Unsicherheiten spielt ja hier auch eine gewisse Rolle. Wie will man diesen Konflikt irgendwie aufdröseln? Ist das etwa eine Strategie, die noch benötigt wird oder sagt man, naja, dann müssen wir uns eigentlich dem hingeben und sagen, okay, wir halten diese Biogasanlagen überhaupt gar nicht mehr fest?
Also die Biogasanlagen in der Gasmangellage, die wir hatten, hatten, glaube ich, auch stark das Problem, dass sie regional Netzwerke, also Netze aufgebaut hatten und zum Beispiel Schwimmbäder oder sowas versorgt haben. Und die Energie, die dann in den Biogasanlagen produziert wurde, weil die Schwimmbäder dann nicht mehr am Laufen waren, wurde nicht mehr abgefragt. Und das ist das Paradoxon an dieser Art dezentralen Gasversorgung, die man mit den Biogasanlagen dann macht, ne? Also man hat so dezentrale Wärmenetze. Und das ist dann natürlich total blöd, wenn dann aufgrund einer Aufforderung an die Bevölkerung, bitte verbraucht weniger Gas, dann ausgerechnet die Biogasanlagen, die aus heimischer Energie erzeugen, das Gas erzeugen oder die Wärme erzeugen, dann ihre Abnehmer nicht mehr finden in der Form. Ich glaube aber insgesamt, also zum Thema Biogasanlagen nochmal, dass es im Prinzip richtig ist, den weiteren Ausbau, ich spreche jetzt erstmal vom Ausbau von Biogasanlagen in der Form nicht mehr voranzutreiben. Also ich denke, dass wir auch, das sind wir auch schon, also wegkommen müssen von den reinen Biogasanlagen, also die mit überwiegend Mais betrieben werden. Das ist auch nicht mehr der Fall. Das ist mir auch klar, dass wir da schon sehr stark abgespeckt haben, dass es sehr viel auch über andere Biomasse läuft und dass wir auch schon stärker sprechen können über über Ersatzpflanzen, die da auch Verwendung finden, beziehungsweise auch sehr viel da auch mit einem hohen Gülleanteil gearbeitet werden kann. Das ist auch gut, aber wir haben einfach in der Vergangenheit auch gesehen, dass der Ausbau der Biogasanlagen eben nicht immer nur mit diesen Reststoffen passiert ist, sondern dass da sehr viel Maisanbau passiert ist. Und wir stehen in einer starken Flächenkonkurrenz mit zum Beispiel auch dem Naturschutz, wo es dann darum geht, Moritz wieder zu vernässen, wo es darum geht, dass wir mehr Gewässerrandstreifen brauchen, dass wir Heckenstrukturen in der Landschaft brauchen, weil wir ja nicht nur eine Klimakrise global haben, sondern auch eine Artenkrise. Und insofern sind wir da in Konkurrenz. Wir sind auch in Konkurrenz mit der Energieerzeugung. Und von daher glaube ich, dass wir sehr genau gucken müssen, wofür wir unsere Flächen verwenden und wofür die Landwirtschaft die Flächen verwendet, weil wir die Flächen eigentlich für die Nahrungsmittelproduktion brauchen. Das ist das Hauptbetätigungsfeld unserer Landwirtschaft. Und von daher muss das Hand in Hand gehen. Also ich finde, dass Biogasanlagen da einen guten Zweck erfüllen, wo sie auch eingebunden sind in so einen tatsächlichen Kreislauf in so einem Betrieb. Aber wo sie tatsächlich zur Stromerzeugung, also rein zur Stromerzeugung oder Energieerzeugung da sind, das kann nicht auf Dauer gut gehen.
Weil er jetzt schon so lange wartet, erstmal Herr Dominik von Megan, Preußen Elektra, und danach Herr Mefus.
Jawohl, vielen Dank. Frau Kellermann, Sie hatten uns dargestellt, dass der Kernenergieausstieg vorbereitet war und hatten da einige Jahreszahlen genannt. Das wollte ich ganz kurz konkretisieren. Kurz zu mir, Dominik van Megen mein Name. Ich arbeite für die Preußen Elektra. Dort bin ich seit 2006, habe mal als Schichtingenieur angefangen, war dann in den Revisionen anschließend als Revisionsleiter unterwegs und darf jetzt den Rückbau der Anlage durchführen. Ja, und zu meiner Ausbildung vielleicht ein Satz. Ich habe mal Energietechnik studiert. Schwerpunkt war Kraftwerkstechnik, aber auch Übertragungsnetze, Hochspannungsnetze etc. Und fange ich mit den Jahreszahlen an. Das furchtbare Reaktorunglück in Fukushima 2011, das ist richtig, da sind damals die Weichen gestellt worden für den Kernenergieausstieg. Wäre aber dieses Reaktorunglück nicht passiert, muss man sich erinnern, dass damals von der Regierung Merkel dargestellt worden ist, dass die Laufzeiten in Deutschland bis Ende der 30er Jahre festgelegt worden war. Und ich steige jetzt nicht weiter ein in die Fukushima-Katastrophen, aber allen hier im Saal ist, glaube ich, klar, dass dieser Tsunami, der damals in Fukushima war, hier in Deutschland schon gar nicht an der Weser stattfinden kann. Wohl bemerkt haben wir damals auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und wirklich nachgewiesen, selbst wenn der Edersee gebrochen wäre, was das für Auswirkungen gehabt hätte, und unsere Anlagen sind sicher und hätten das ohne Beanstandung überstehen können. Ja, kommen wir zu den Jahreszahlen. Es ist dann festgelegt worden nach der Fukushima-Katastrophe, dass der Ausstieg stattfindet. Und zu der These, der Kernenergieausstieg war ja vorbereitet. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Also der Meilenstein, wir schalten die ab, war daran gekoppelt. Eben fiel auch der Begriff Südlink, dass Südlink steht. Südlink bedeutet, dass die Umspannwerke in Grafenrheinfeld, dort steht ein Kernkraftwerk, was bereits im Rückbau ist, und das Umspannwerk bei Unterweser, das ist in Norddeutschland, dort steht auch ein Kernkraftwerk, was schon sehr weit im Rückbau ist. Diese beiden großen Umspannwerke, das sind große Knoten im Netz, die letztendlich auch im Energie- oder im großen Verbund mit den europäischen Nachbarn verbunden ist, im Grunde diese beiden Standorte verbinden. Und wie wir alle wissen, ist es bisher noch nicht gelungen, Südlink in Betrieb zu nehmen, geschweige denn überhaupt die Bauabschnitte schon miteinander zu verknüpfen. Das heißt, Kernenergieausstieg war vorbereitet, das war ein hehres Ziel, ist aber nicht umgesetzt worden, außer von uns, die die Anlagen abgeschaltet haben. Deswegen aus meiner Sicht hinkt das so ein bisschen, wenn man das so öffentlich darstellt und sagt, das war alles super gut vorbereitet und das war alles toll, dass wir jetzt abgeschaltet haben. Vor dem Hintergrund müsste man es vielleicht aus meiner Sicht etwas anders darstellen. Und dann haben Sie anfangs auch noch dargestellt, Kernenergie ist die teuerste Energie. Ich weiß nicht, woran Sie das festmachen, aber an unseren Stromgestehungskosten, die wir als Gemeinschaftskernkraftwerk Runde bekommen haben, am Einsatz unseres Brennstoffs, den wir gekauft haben, und an den Kosten, die wir im Jahr gehabt haben, einschließlich unserer Revisionen, einschließlich, dass ich als Mitarbeiter Gehalt bekommen habe und das im Vergleich setze mit Kohleanlagen etc., das ist nicht korrekt. Und der letzte Satz vielleicht dazu, auch das, was wir an Rücklagen gebildet haben für den Rückbau oder für die Entsorgung des Brennstoffes. Das haben wir alle in der Reisezeit aufgebracht. Also das möchte ich bitte, dass das konkretisiert wird. Und letzter Satz vielleicht zu mir, wenn wir weitergelaufen hätten. Ich habe gerade in meinem Handy nachgeschaut. Es gibt eine App, die heißt Electricity Map. Da kann man nachschauen, wie aktuell die Stromversorgung in Europa ist. Und dort konnte ich gerade erkennen, dass aktuell 10 Gigawatt Kohle im Netz sind. Also 10 Gigawatt Kohle, ich erspare Ihnen jetzt die Umrechnung, wie viel CO2 das ist. Aber wenn unsere Kernenergieanlagen weitergelaufen hätten, hätten wir das mit einem Mal letztendlich kompensieren können. Das vielleicht kurz nur dazu. Dankeschön.
Also wir haben ein Atomausstiegsgesetz in Deutschland. Wenn wir die Atomenergie hätten verlängern wollen, die 3 verbleibenden Kraftwerke, über die wir sprechen, die in Deutschland noch am Netz waren, wenn wir das hätten verlängern wollen, dann hätten wir das im Atomausstiegsgesetz anfassen müssen. Ja, das ist ein langer Prozess und das hätte eine Aufkündigung des Atomkonsenses bedeutet. Und an diesem Atomausstiegsgesetz hängt natürlich auch mit dran, wie viel Abfälle werde ich haben in Deutschland. Es geht dann auch darum, wie viele Abfälle habe ich, um die Endlagersuche, also für die Endlagersuche. Ne? Also das hat alles Auswirkungen, das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Wir sind mit dem Endlagersuchprozess im Gange und das ist ausgerichtet auf eine bestimmte Menge an Abfällen, also die jetzt nach Atomausstiegsgesetz festgelegt wurden. Wir haben ein nationales Entsorgungsprogramm, das auch darauf ausgerichtet ist. Also das ist nicht so einfach, will ich damit sagen. Also da einfach zu sagen, okay, wir lassen die jetzt mal ein bisschen länger laufen. Und das hätte auch in der aktuellen Situation, in der wir uns damals befunden haben, nicht wirklich zu einer Lösung geführt, weil ja auch die Brennstäbe erst noch hätten geliefert werden müssen, gebaut werden müssen. Das wäre jetzt nicht so gewesen, also dass man von heute auf morgen das hätte machen können. Der Atomausstieg ist insofern vorbereitet gewesen, als klar war, also zu dem und dem Zeitpunkt werden die und die Kraftwerke vom Netz gehen. Dass sich das jetzt mit dem Südling verzögert, ja, da haben Sie recht. Das ist auch ein großes Problem und das ist auch schlecht. Das ist aber letztlich etwas, was die Vorgängerregierungen auch zu verantworten haben, dass es da nicht weiter gegangen ist. Ne? Also unter der Ampelregierung ist der Spatenstich jetzt erfolgt und der Südling wird gebaut, also befindet sich jetzt im Bau. Das hätte schneller gehen müssen, gebe ich Ihnen völlig recht. Ne? Dann hätten wir dann würden wir unseren Strom aus dem Norden jetzt auch schon besser loswerden. Es ist aber sehr wohl so, also ich glaube, dass Sie in Ihren Berechnungen, also was die Kosten der Atomenergie angeht, das außen vor lassen, was Sie externalisieren, nämlich die Entsorgungskosten, also die gesellschaftlichen Folgekosten, die wir haben, die berechnen Sie in Ihren Strompreis nicht mit hinein. Und ich will eine Sache nochmal sagen, die liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das meiste Uran, was wir in Europa verwenden, kommt aktuell aus Russland und Kasachstan. Und die Brennelemente, die gebaut werden, also die jetzt auch aktuell in Lingen gebaut werden sollen, werden oder sollen mit russischer Kooperation gebaut werden. Also wir sind da in totalen Abhängigkeiten drin und wo uns das mit dem Gas hingeführt hat, das haben wir gesehen. Das ist ein Problem und ich glaube, dass wir uns nicht mit der nächsten Energie abhängig machen sollten von Russland. sondern wir sollten diversifizieren, wir sollten aus möglichst Kooperationen mit möglichst vielen Staaten bilden und uns nicht von einem einzelnen Staat abhängig machen.
Okay, wir merken da unterschiedliche Argumentationsgrundlagen. Vielleicht erst mal Herr Mehfuß, er wartet auch schon etwas.
Eigentlich wollte ich mich nur zu der Verkehrsinfrastruktur melden, weil das natürlich ein Thema ist, was wir gerade als Verband über Jahrzehnte ja vorantragen. Aber eigentlich passt es zu dem, was Sie auch selber gerade gesagt haben, unter dem großen Aspekt Verzögerung. Wenn Sie über Bahnverkehr sprechen, sprechen wir in 30 Jahren Planungshorizonten. Da sprechen wir nicht, dass in 10 Jahren sich etwas ändert. Aber in diesen 30 Jahren leben Menschen und diese Menschen sind verunsichert. Und diese Menschen fühlen sich bevormundet. Und diese Menschen fühlen sich in irgendeiner Weise aus einer Wohlfühlsituation in eine ganz schwierige wirtschaftliche Lage gedrängt. Gerade auch, wenn ich sehe, dass man vor 4 oder 5 Jahren noch Fördermittel bekam, um Gasheizungen zu bauen. Und nunmehr ist das alles Teufelszeug. Und wir sehen als sozialpolitischer Verband natürlich dann unter diesen Aspekten auch Radikalisierungstendenzen. Wir sehen Radikalisierungstendenzen bezogen auf die Privaten, die sehen, weil sie die Sorge haben, dass sie die Investitionen, die auf sie zukommen, nicht stemmen können. Wir sehen aber auch einen Radikalisierungsprozess im Verhältnis zu saturierter Stadtbevölkerung, im Verhältnis zur Landbevölkerung, die über Windkraft, über Deponien, über Trassen, über alle möglichen anderen Dinge, die Leidtragenden dieser Wende sind, ohne dass sie selber aber einen tatsächlichen Vorteil davon bekommen, außer irgendwelche Versprechen, die in irgendeinem schönen Tag irgendwann mal sein werden. Das erinnert mich teilweise fatal an Versprechungen von Religionen, wo aufs Jenseits hingewiesen wird und man sagt, das Aktuelle, das kriegen wir dann schon irgendwie.
Ja, du hast eben teilweise zustimmend zugenickt. Bei welchen Punkten sagst du, nee, da bin ich dann vielleicht auch in einer anderen Meinung, aber führe erstmal aus, Britta.
Ja, also ich würde mich als religiös bezeichnen, aber Politik und Religion habe ich immer noch sehr stark voneinander getrennt. Von daher weiß ich das jetzt auch mal von mir. Das ist, also was wir machen, ist keine Religion, das ist vernünftig. Das hat was damit zu tun, dass wir die Wirtschaft diversifizieren wollen, dass wir eine unabhängige Wirtschaft, eine unabhängige Energieversorgung in Deutschland und in Europa aufbauen wollen. Und dafür sind einfach bestimmte Schritte notwendig. Was das Gebäudeenergiegesetz angeht und den privaten Heizungsbau, muss ich mal sagen, da ist sehr viel drüber diskutiert worden. Da ist sehr viel auch Falsches drüber diskutiert worden. Und wenn man sich die Gesetzesentwürfe anguckt, dann sind die von dem, wie es öffentlich geworden ist und von dem, wie es am Ende verabschiedet wurde und den ganzen wirklich polemischen Diskussionen, die zwischendrin passiert sind, hat sich da nicht viel dran verändert. Ja, das, was sich im Wesentlichen verändert hat, ist, dass wir jetzt eine kommunale Wärmeplanung verankert haben. Und was aber vorher auch schon drin stand, war, dass BürgerInnen, die ihre Heizung erneuern müssen, also weil sie zum Beispiel alt ist, sich durchaus wieder für eine Gasheizung entscheiden können, wenn klar ist, dass in ihrer Kommune eine Wärmeplanung schon begonnen wurde. Ja, also das heißt, ich kann mir auch wieder die Gasheizung einbauen und dann sagen, ich warte jetzt auf das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung, weil dann habe ich Sicherheit, was für eine Heizungsanlage für mich in Zukunft in Frage kommt. Das ist aber auch im ersten Entwurf schon so drinne gewesen. Es gab nur nicht für alle Kommunen die Verpflichtung, eine kommunale Wärmeplanung zu machen. Die kleineren Kommunen hatte man damals noch ausgespart. Ich finde es gut, dass wir jetzt sagen, alle Kommunen müssen diese kommunale Wärmeplanung machen, weil das letztlich für die BürgerInnen dann auch eine Sicherheit gibt, dass sie wissen, die Heizungsanlage, für die ich mich entscheide, das ist die, die dann in meiner Region am Ende auch Zukunft hat. Was auch geändert wurde bei dem Heizungsgesetz, ist eine Konkretisierung. Also im ersten Entwurf stand drin, dass Menschen, die über 80 Jahre sind, nicht mehr eine Verpflichtung haben sollen, sich nochmal eine neue Heizungsanlage in ihr Haus einzubauen. Das ist entkoppelt worden, weil es natürlich Quatsch war, das an ein Alter von 80 Jahren zu koppeln, sondern da sind jetzt soziale Faktoren nochmal mit reinverhandelt worden. Und das ist auch gut so. weil ja nicht jeder sich das irgendwie leisten kann. Und es gibt auch 65-Jährige, die sich das vielleicht nicht leisten können, in ihrem Haus eine neue Heizungsanlage einzubauen und das dann an soziale Faktoren zu koppeln, das finde ich schon vernünftig. Das sind die wesentlichen Änderungen, die vorgenommen wurden.
Wir kommen allmählich zum Ende. Das Schlusswort, Herr Mayer, bitteschön.
Ich möchte kein Schlusswort halten, sondern ich bin heute ja mit Herrn Hake als Vertreter der Landwirtschaft hier und alles, was Sie heute Morgen genießen können hier, ist ja durch die Hände von Landwirten gegangen und wir beide haben ja einen intensiven Austausch. Aber zwei Dinge möchte ich doch nochmal irgendwie anbringen. 13. Dezember, die Koalitionäre haben beschlossen, es muss gespart werden und unsere Branche war auch aufgerufen, einen großen Teil dabei zu tragen. Und da habe ich eben das, was Herr Mayer zu Beginn auch sagte, man muss einfach, wenn man Dinge will, auch sehen, dass man dafür Mehrheit gewinnt und Vertrauen schafft. Und so wie man diese Sparbeschlüsse da verkündet hat und sich dann drei Tage später wundert, dass den Bürger das nicht gefällt, so geht das nicht. Denn gerade bei dem Agrardiesel ist es so, dass die ökologisch wirtschaftenden Betriebe besonders stark betroffen werden. Und die wollen wir doch eigentlich fördern. Nur die brauchen nun mal mehr Diesel, weil sie eine andere Technik im Anbau haben. Und das war einfach... So geht das nicht. Wenn ich sowas vorhabe, muss ich mit den Vertretern reden und da muss man gemeinsam eine Lösung haben und dann stehen die auch dahinter. Und der zweite Punkt, Ökomodellregion hier im Weserbergland, ist ja politisch beschlossen worden, wird sehr viel Geld ausgegeben. Wir haben uns 2020 mit der Politik und den Umweltverbänden auf den Niederschen Weg verständigt. Wir wollen, dass Dinge umgesetzt werden, um Klima- und Artenschutz nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir haben ja das größte Interesse, denn wir leben ja davon. Wir produzieren, können nur das verkaufen, was wir produzieren. Also wir haben das größte Interesse dran. Aber dann geht es einfach nicht an, dass Landwirte, die jetzt Bioschweine machen wollen, die sagen, das ist jetzt eine Nische, so viel Auflagen von den kommunalen Behörden wieder kriegen, dass sie mir dann sagen, was, es hat doch gar keinen Zweck, die Leute wollen es doch gar nicht. Also da wird eine Politik vorgegeben, es wird gesagt, wir wollen das machen und wenn es dann an die Umsetzung geht, dann scheitern wir an jeder Stelle und wenn ich dieses Wort Bürokratieabbau noch mal in den Mund nehmen darf, es ist äußerst schwierig, wo ich hinkomme und sage, nein, kein Formular mehr, Sie entscheiden jetzt und dann wird das gemacht. Schütteln alle nur den Kopf. Also daran müssen sie arbeiten, dass wirklich Entscheidungen auch durchgesetzt werden. Und wenn man etwas will, dann müssen die Verwaltung auch angehalten werden und nicht immer wieder überlegen, wie sie den Landwirten Steine in den Weg legen und dann wird eben nicht investiert und das ist dann die Verunsicherung. Und das ist, finde ich, unser größtes Problem, was radikalen Kräften in unserem Lande leider Auftrieb gibt. Und das können sie nur ändern, wenn sie, sage ich mal, die Dinge, die sie vorhaben und die Landwirtschaft wird das produzieren, was die Menschen essen, davon leben wir, das haben wir immer so gemacht und das werden wir in 100 Jahren noch machen. Aber diese Rahmenbedingungen, die müssen einfach klar sein und es muss auch mit den Verantwortlichen geredet werden, wie setzen wir das durch, welche Möglichkeit haben wir und da läuft das auch. Aber nicht immer dies so von oben herab und dann wird uns erzählt, keiner bleibt allein in Deutschland. Nein, man muss den Leuten sagen, es wird Einschnitte geben und es wird hart. Und dann marschieren auch alle mit, aber nicht auf der einen Seite suggerieren, es bleibt alles so, wie es ist. Und auf der anderen Seite dann diese Einschnitte, das verunsichert die Leute. Und das, finde ich, wäre mein Wunsch, dass sie das auch in die Politik bis nach Berlin tragen, weil sonst kommen wir da nicht zusammen. Vielen Dank.
Ja, Sie wissen ja, dass ich selber in der Landwirtschaft groß geworden bin und deshalb auch eine große Sympathie für Landwirtinnen und Landwirte habe. Ich habe mit Herrn Hake ja schon das ein oder andere Gespräch gehabt und wir sind auch in dieser Phase, wo es um diese Gesetze ging, also um die Einsparungen ging, die Sie vorhin angesprochen haben, im intensiven Austausch gewesen. Und Sie kennen ja auch unsere niedersächsische Position zu dem Thema. Da ist ja die Landwirtschaftsministerin sehr früh dabei gewesen und hat gesagt, dass das eben so nicht geht, dass nachgebessert werden soll. Und da haben wir ja gemeinsam auch einiges erreicht. Ich gebe Ihnen absolut recht. Also die Transformation kann nur Hand in Hand gehen. Insofern finde ich dieses Gespräch, was hier gerade stattfindet, auch total gut. Ich habe jetzt zwar auch eine Menge gesagt, also wo ich auch Kritik zum Teil zurückgewiesen habe oder auch meine und unsere Positionen nochmal deutlich gemacht habe, die durchaus abweichen von dem, was Sie sich auch wünschen. Das heißt aber nicht, dass man da nicht im Gespräch bleiben kann und muss. Ich finde es wichtig, im Gespräch zu sein und ich finde auch wichtig, dass Sie diese Kritik äußern, weil nur so kann das ja auch Einfluss finden in die politischen Diskussionen wiederum an den entscheidenden Stellen. Insofern Also danke, danke für alles an Kritik, was heute hier gekommen ist. Ich nehme das gerne an und ich nehme das auch gerne immer alles mit. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich zu dem einen oder anderen Punkt einfach auch eine andere Meinung habe und auch nicht immer alles, was Sie mir mitgeben, am Ende so vertreten werde.
Und damit bedanke ich mich recht herzlich für diese sehr offene und auch, finde ich, auch sehr auf Augenhöhe geführte Diskussionsrunde. Wir haben gerade gemerkt, an der einen oder anderen Stelle gibt es noch sicherlich viel zu bereden, aber darum soll es ja auch gehen in diesem Format. Herr Mifus.
Frau Kellermann, ganz herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Das ist hier keine Konsensualveranstaltung, sondern es geht darum, dass Unternehmer Auge in Auge mit den politisch Handelnden ins Gespräch kommen, und da darf man anderer Auffassung sein und das muss man auch, und wenn Botschaften seitens von Ihnen oder auch seitens der Unternehmer weitergegeben werden, dann ist das selbstverständlich, dass das dann auch manchmal unter Umständen knirscht. Das ist so. Herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir setzen diese Reihe am 6.6. fort und dann wird unser Gast Frau Otte Kienast sein. Ganz herzlichen Dank. Nehmen Sie noch ein Bütterchen für den Heimweg, und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Tag und eine gute Woche. Danke.